Studiencheck. Schulforschung auf den Punkt.
Unterrichtsstörung. Was kann man da tun? Welche Schülerinnen und Schüler stören besonders oft und warum ist das so? Und wie sollte eine Lehrkraft am besten darauf reagieren? Nina Jansen von der Universität Wuppertal hat dazu geforscht und Unterrichtsstörungen im Hinblick auf die Merkmale von Schülerinnen und Schülern untersucht. Sie hat sich angeschaut, wie Lehrkräfte auf diese Störungen reagieren, was sie herausgefunden hat und welche Konsequenzen sich daraus für die Schulpraxis ergeben können, bespricht sie mit Johanna Gesang von der Qualis, dem Landesinstitut für Schule in NRW.
Hallo Frau Jansen, herzlich willkommen bei uns.
Hallo Frau Gesang, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Unterrichtsstörungen kennt wahrscheinlich jede Lehrkraft, aber stören Kinder denn heute tatsächlich stärker und häufiger den Unterricht als früher?
Das ist direkt mal eine Frage, die ich auf Basis unserer Untersuchung so gar nicht unbedingt beantworten kann. Auf jeden Fall nicht seriöserweise, weil wir uns tatsächlich dazu nicht konkret Daten angeschaut haben. Also wir haben keine älteren Daten mit neueren Daten verglichen oder sowas in der Richtung. Der Vergleich ist super schwierig. Wenn man einen Vergleich ziehen möchte, finden wir aber in den Studien der vergangenen 20 Jahre ähnliche Häufigkeiten. Die Frage ist dann halt nur, sind das wirklich die gleichen Phänomene, die wir uns da angucken?
Welche Kinder stören denn besonders oft den Unterricht und warum?
Grundsätzlich muss man vorneweg vielleicht erstmal sagen, dass wir annehmen, dass es sich bei Störungen um ein dysfunktionales Verhalten in der Unterrichtssituation handelt, ne? Also nicht um eine willentliche und bösartige Art des Lehrkraftärgerns oder sowas in der Richtung. Das möchte ich mal vorneweg senden. Und wir nehmen an, dass dieses dysfunktionale Verhalten halt auftritt, weil die Schülerinnen situativ das Gefühl haben, dass keine Passung zwischen ihren Bedürfnissen und der Unterrichtssituation besteht. Und dieses Verhalten wird eben gezeigt, um zu versuchen, aus dieser fehlenden Passung und dem unangenehmen Gefühl, das für die Schülerinnen daraus resultiert, da irgendwie rauszukommen. Und Schülerinnen haben natürlich mit solchem Gefühl von fehlender Passung, von Unwohlsein in der Vergangenheit schon mal Erfahrung gemacht. Das ist bei jedem Menschen so. Und haben dann irgendwelche Verhaltensweisen gezeigt, die sie in der Vergangenheit aus so einer unangenehmen Situation rausgebracht haben. Und das ist im Unterricht leider oft dann eben nicht funktional oder passt nicht zu dem, was es im Unterricht an Verhaltensweise bräuchte, damit der Unterricht funktional ablaufen kann. Und dann haben wir halt eine Unterrichtsstörung. Das vielleicht zum Warum wird gestört. Und wenn wir uns angucken, wie in unserer Studie, welche Merkmale bringen Schülerinnen mit, die häufiger stören als andere, dann finden wir tatsächlich, dass Jungen oder männlich gelesene Schüler häufiger stören als weiblich gelesene Schüler oder Mädchen. Warum genau die das tun, das können wir auf Basis unserer Daten nicht genau sagen, weil wir haben nur Beobachtungsdaten. Wir können keine direkte Kausalität herleiten. Man weiß aber aus anderer Forschung, dass Jungen häufig eher oppositionelles bzw. situativ nicht so ganz passendes Verhalten zeigen, während Mädchen sich häufiger angepasster verhalten und ergo weniger Störungen zeigen als Jungs.
Sie sprechen in Ihrer Studie auch von passiven Störungen. Da frage ich mich natürlich, wie kann man passiv stören? Was ist das?
Bei passiven Störungen lehnen wir uns an eine theoretische Arbeit von Nolting an und nehmen an, dass es sich bei passiven Störungen um einen Mangel an erwünschter Aktivität handelt. Das bedeutet, dass Verhalten gezeigt wird, das eher von Rückzug, von Vermeidung geprägt ist, also eher von einem von in sich gekehrten Verhaltensweisen, um sich durch dieses in sich selber zurückziehen, wenn man so möchte, eben aus der, wie ich eben formuliert habe, als unpassend, als unangenehm wahrgenommenen Situation seitens der Schülerinnen eben rauszuziehen. Und konkrete Verhaltensweisen sind an der Stelle zum Beispiel sowas wie Tagträumen, also einfach abgelenkt sein, aus dem Fenster gucken, Löcher in die Luft gucken, sich vielleicht damit beschäftigen, die eigenen Haare zu flechten, wenn man lange Haare hat. Also irgendwie sich mit sich selber zu beschäftigen und nicht mehr nach außen gekehrt irgendwie mit dem Unterricht zu beschäftigen oder mit der Umgebung zu beschäftigen. Es kann aber auch sowas wie Verweigerung sein, ne? Also tatsächlich, wenn jemand aufgerufen wird, dann einfach gar nicht zu antworten oder sogar zu sagen, m-m, und so.
Ich kann das gut nachvollziehen mit der Verweigerung, dass Sie sagen, das kann man zur passiven Störung zählen. Beim Tagträumen würde ich ja eher denken, ist das nicht auch wichtig, dass Schülerinnen und Schüler zwischendrin auch mal abschalten, sich auch mal dadurch Erholungsphasen ja auch schaffen? Und kann man das dann tatsächlich auf eine Stufe stellen mit so einer Verweigerungshaltung?
Nein, das kann man sicherlich nicht. Also in der Sache und in der vielleicht Intention, die dahinter steht oder so, kann man das sicherlich nicht unbedingt auf eine Stufe stellen. Und ich würde Ihnen zustimmen, dass ab und an mal in die Gegend schauen, aus dem Fenster schauen, sicherlich auch die mentalen Kapazitäten so ein bisschen erholen und auffrischen kann. Die Frage ist an der Stelle natürlich, wie häufig tue ich das und was resultiert daraus sozusagen? In allen Fällen, wenn die häufig auftreten in einer Unterrichtsstunde oder generell in der Unterrichtszeit, haben wir da, wenn man das funktional betrachtet, den Effekt, dass die aktive Lernzeit schlicht und einfach für die betreffende Person, für die betreffende Schülerin reduziert wird. Und so gesehen, wenn man das funktional betrachtet, ist es vergleichsweise egal, was dahinter steht, weil egal, was ich tue, wenn ich mich abwende, wenn ich mich nicht mit dem Unterricht beschäftige, dann störe ich mein eigenes Lernen und dann werde ich weniger lernen, als wenn ich mehr Zeit aktiv mit den Unterrichtsinhalten verbringe. Das ist ganz klar.
Wir gucken uns jetzt mal Ihre Studie ein bisschen genauer an. Sie haben Videosequenzen von Unterrichtsgesprächen in der dritten Klasse ausgewertet. Was waren die Ziele dabei?
Also unser grundsätzliches Ziel an der Stelle war zunächst einmal überhaupt im aktiven Unterrichtsgespräch direkt beobachtend zu erfassen, wie viele aktive und passive Störungen, wie häufig wir aktive und passive Störungen im Unterricht denn finden. Denn insbesondere für die passiven Störungen wurde das noch gar nicht so häufig gemacht, aus den methodischen Gründen, die wir eben schon besprochen haben. Das ist gar nicht so einfach zu erkennen. Und das braucht eine sehr, sehr detaillierte und immer auf eine einzelne Schülerin, einen einzelnen Schüler fokussierte Beobachtung. Das ist super zeitaufwendig, bringt aber eben tatsächlich von den verschiedenen Beobachtungsverfahren die größte Dichte an Informationen. Und das war also ein Ziel, überhaupt mal zu sagen, okay, was ist denn jetzt zumindest in unserer Stichprobe hier der Status quo? Was finden wir denn überhaupt? Wie häufig finden wir denn welche Form von Störungen? Das war so der eine Punkt. Und eben auf der anderen Seite zu gucken, wie hängen die Unterrichtsstörungen, die wir sehen, die wir beobachten, wie hängen die mit Schülerinnenmerkmalen zusammen, um eben mit diesen Erkenntnissen dann wiederum zurück in die Ausbildung, in die Weiterbildung von Lehrkräften gehen zu können und zu sagen, guck mal, diese Gruppen hier sind von fehlender Passung besonders betroffen, deshalb zeigen die besonders viele Unterrichtsstörungen. Und an der Stelle wäre es sinnvoll, in der Praxis eben diese Gruppen in besonderer Form zu adressieren, zu unterstützen, damit die sich eben vielleicht im Unterricht besser fühlen, nicht diese fehlende Passung erleben und gar nicht die Notwendigkeit auftritt für die SchülerInnen, dass sie überhaupt das Gefühl haben, ich muss hier jetzt ein Verhalten zeigen, um mich der Situation zu entziehen, sondern ja, dass es einfach läuft und dass sie sich im Unterricht wohlfühlen und gut mitmachen können und es dadurch zu weniger Unterrichtsstörungen kommt.
Gab es noch weitere Ziele, die Sie verfolgt haben in Ihrer Untersuchung?
Ja, wir haben zusätzlich dann auch noch die Lehrkräfte mit in den Blick genommen, beziehungsweise den lehrkraftseitigen Umgang mit Unterrichtsstörungen. Das heißt, wir haben uns angeschaut, was tun die Lehrkräfte in Bezug auf zwei verschiedene Formen des Umgangs, und zwar in Bezug auf Ermahnungen als ein regulierendes Vorgehen mit der Idee, okay, da ist eine Unterrichtsstörung, die unterbricht meinen Unterricht, die möchte ich jetzt schnell unterbinden, das mache ich durch eine Ermahnung und dann ist hoffentlich das Thema an der Stelle geregelt und ich kann mit meinem Unterricht fortfahren. Das wäre die eine Form des Umgangs durch Lehrkräfte, und die andere Form des Umgangs, die wir uns angeguckt haben, war aufrufen bzw. ansprechen, um die betreffenden SchülerInnen, die gerade stören, wieder in den Unterricht einzubinden. Das haben wir als aktivierendes Vorgehen oder als aktivierenden Umgang betrachtet, weil an der Stelle eben die Idee ist, die SchülerInnen, die ja ganz offensichtlich gerade irgendwie sich mental vom Unterricht entfernt haben, wieder in den Unterricht einzubinden. Und Studien von KollegInnen haben gezeigt, dass dieses Wiedereinbinden oder das Einbinden von SchülerInnen positive Effekte auf das Engagement der SchülerInnen im Unterricht hat. Und deshalb war halt unsere Idee, diese beiden Formen des Umgangs so ein bisschen gegenüberzustellen. Also einerseits ein bisschen so ein funktionales, ich möchte die wieder mitnehmen sozusagen, und andererseits das Ziel vor allem, erstmal das dysfunktionale Verhalten, das den Unterricht negativ beeinträchtigt, zu unterbinden und dann fortzufahren. So.
Wie zeigen sich denn aktive Störungen der Schülerinnen und Schüler? Woran konnten Sie das da in Ihrer Studie konkret festmachen?
Wir haben auch wieder in Bezug auf diese theoretische Definition von Nolting, die ich eben bei den passiven Störungen schon angesprochen habe, haben wir gesagt, aktive Unterrichtsstörungen sind ein Übermaß an unerwünschter Aktivität. Und das äußert sich eben vor allem in äußerlich wahrnehmbaren Verhaltensweisen, zum Beispiel Lautäußerungen oder Bewegungen, die in der Stelle nicht funktional und nicht erwünscht oder erwartet sind, sprich ganz einfach sowas wie quatschen, reinrufen, mit dem Stuhl kippeln, aufstehen, wenn es nicht gewünscht und nicht gefordert ist. Also alle möglichen Dinge, die eben ein aktives Verhalten beinhalten. Und die Idee ist an der Stelle die gleiche wie bei den passiven Störungen. SchülerInnen erleben einen Zustand als unangenehm und zeigen eine Verhaltensweise, die ihnen an der Stelle subjektiv als eine Lösung für sich selber, für ihr Erleben erscheint und diesen Zustand unterbrechen kann oder unterbrechen soll. Und rufen dann zum Beispiel rein oder wenden sich dem Nachbarn zu, der Nachbarin zu und fangen eine Unterhaltung an, die tendenziell mit dem Unterricht nichts zu tun hat.
Was sind denn jetzt Interventionen von Lehrkräften, die besonders wirksam sind mit Blick auf eine erfolgreiche Unterbindung von Störungen im Unterricht?
Also wir haben nicht erfasst, Störung, Umgangsform, was passiert danach? Wir nehmen aber an, dass Ermahnungen natürlich zumindest kurzzeitig wirksam sind, weil sie eben sehr zielgerichtet denjenigen oder diejenige, der oder die eine Störung gezeigt hat, eben ansprechen. Und schon alleine dadurch, dass der reguläre Unterrichtsfluss durch die Ermahnung ja unterbrochen wird, also die Ermahnung ist quasi auch nochmal eine leichte Störung des Unterrichtsflusses, dass dadurch das auf jeden Fall wirksam ist, weil einfach ein Cut entsteht. Ob das nachhaltig ist und ob die ermahnte Person in den nächsten 5 Minuten dann tatsächlich nicht mehr stört, das können wir so genau nicht sagen. Was wir wohl sagen können, ist eben auf Basis anderer Studien, dass die Einbindung in den Unterricht, das habe ich eben schon mal gesagt, durchaus positive Effekte auf das Engagement und die Aktivierung von SchülerInnen hat. Das heißt, an der Stelle würden wir annehmen, dass eine Einbindung, also ein Aufruf, ein hey, so und so, sag doch auch mal was zu dem Thema, was hast denn du bei der Aufgabe rausbekommen oder so, dass das auch wirksam ist, weil man die Person eben aus ihrer Situation so ein bisschen rausholt und wieder zu sich dazu holt, so mental. Das dürfte also auch erfolgreich und hilfreich sein, sag ich mal. Was vorbeugend für Störungen natürlich immer sinnvoll ist, ist ein gutes Classroom-Management, also eine Reibungslosigkeit im Unterricht und in den Unterrichtsabläufen. Es ist natürlich sinnvoll, die inhaltliche Ausrichtung des Unterrichts soweit möglich an den Interessen und an der Lebenswelt der SchülerInnen irgendwie zu relatieren. Und es ist natürlich auch sinnvoll, den Unterricht soweit möglich zu differenzieren und zu individualisieren, damit ich eben gar nicht so weit Gefahr laufe, eine fehlende Passung und zum Beispiel eine Überforderung zu erzeugen. Das sind aber Dinge, das ist ja so ein bisschen Common Knowledge irgendwie. Das haben wir jetzt bei uns nicht konkret untersucht, aber das ist natürlich etwas, das finde ich nicht oft genug gesagt werden kann, damit Unterrichtsstörungen eben idealerweise gar nicht in der Masse entstehen.
Wann ist denn aus Ihrer Sicht eine Reaktion unangemessen oder eher ungünstig?
Also ungünstig ist es sicherlich, wenn mit einer Ermahnung so eine kleine Predigt verbunden ist. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass gerade wenn der gleiche Schüler, die gleiche Schülerin das dritte Mal irgendwie Unsinn macht, in Anführungszeichen. Oder gerade irgendwie, ne, man hat die sechste, siebte Stunde oder in der Grundschule vielleicht die vierte, fünfte Stunde und es häufen sich die Störungen, dass man als Lehrkraft dann denkt, Mensch, und jetzt muss ich denen doch nochmal erzählen, dass sie sich selber was Schlechtes tun, wenn sie den Unterricht stören, auf lange Sicht. Ich kann es total verstehen, dass man dann vielleicht mal anfängt, einen längeren Lehrkraftvortrag über den Unsinn von Unterrichtsstörungen zu halten. Aber man sollte im Kopf behalten, dass man damit als Lehrkraft quasi selber eine Unterrichtsstörung begeht, weil man damit ja den Unterrichtsverlauf viel stärker unterbricht als jetzt die Schülerin, der gerade mal kurz gekippelt hat oder irgendwie reingerufen hat. Das heißt, ich erreiche damit eigentlich das Gegenteil von dem, was ich erreichen will. Ich reduziere die aktive Lernzeit noch weiter und das ist einfach ungünstig und dann ist es an der Stelle besser, entweder kurz zu sagen, ipscht, oder aber die Person, wie gesagt, irgendwie in den Unterrichtsverlauf inhaltlich einzubinden. Das so als ungünstige, wenn auch sicherlich verständliche Form, absolut ungeeignet und dysfunktional und definitiv zu vermeiden, sind natürlich jegliche Formen, die irgendwie diskriminierend sind. Ja, also zu sagen, ach guck mal, und hier sieht man mal wieder, was die Forschung zeigt, die Jungs stören mehr oder so und so, ich kann mir vorstellen, dass du quatschst und nicht zuhörst, weil du verstehst das hier ja eh nicht. Also das ist natürlich etwas, das ist diskriminierend, das ist stigmatisierend. Das hat an der Stelle einfach gar nichts zu suchen und das führt sicherlich nicht dazu, dass die Schülerinnen-Lehrkraft-Beziehung gut bleibt oder besser wird. Und eine schlechte Schülerinnen-Lehrkraft-Beziehung ist immer eine schlechte Idee. Und davon abgesehen verbietet, glaube ich, auch einfach der zwischenmenschliche Respekt so etwas in der Richtung. Aber da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall unangemessen. Das ist sicherlich die schlechteste Idee.
Dann kommen wir schon zum Schluss. Was ist denn aus Ihrer Sicht die wichtigste Erkenntnis, die Sie jetzt aus dieser Studie mitnehmen?
Also ich würde sagen, als Take-Home-Messages kann man so drei Aspekte benennen. Einerseits finden wir, dass die individuellen Merkmale von Schülerinnen deutlich weniger systematisch im Zusammenhang mit Störungen stehen, als man so denken könnte. Also sowas wie Interesse, Leistungsniveau und so, es steht gar nicht in einem systematischen Zusammenhang, was, wie ich finde, eine wichtige und auch eine eigentlich positive Erkenntnis ist, weil es eben Stigmatisierung verhindert und man eben nicht sagen kann, dieser Schülertyp stört ganz viel, das ist Quatsch. Wir finden auch, dass eben deutlich mehr ermahnt wird. Hier habe ich ja eben schon Werbung dafür gemacht, dass das Einbinden der SchülerInnen in den Unterricht wesentlich funktionaler ist als das Ermahnen, auch wenn ich verstehen kann, dass man dazu tendiert, mal eben zu ermahnen, um mal eben schnell wieder für Ruhe zu sorgen. Und der dritte Punkt ist, dass wir eben relativ viele, auch mehr als aktive Störungen, passive Störungen beobachten können, die aber eben seltener unsystematisch oder nicht systematisch adressiert werden im Vergleich zu den aktiven Störungen, was ich, wie gesagt, im Sinne des Unterrichtssettings gleichzeitig und alles parallel und Lehrkräfte müssen auf 100.000 Dinge achten. Das kann ich total nachvollziehen. Dennoch ist es aber eben so, dass die Betroffenen oder die Personen, die SchülerInnen, die aktiven Störungen zeigen, ihre eigene Lernzeit damit eben negativ beeinträchtigen. Und deshalb wäre so ein bisschen die Idee, wenn es irgendwie möglich ist, darauf zu achten, dass einem da jemand gerade wegdriftet und abschaltet, zu versuchen, das auch irgendwie zu adressieren, vor allem die Leute eben auf Dauer, was die Lernzeit und dann damit auch den Lernerfolg natürlich angeht, irgendwie wirklich flöten gehen, verloren gehen. Und das ist sicherlich eine große Herausforderung in der Situation von Lehrkräften, die an Herausforderungen ohnehin schon absolut umfangreich ist. Aber das ist noch so ein Punkt, den ich für wichtig erachten würde.
Frau Jansen, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben und uns so spannende Einblicke auch in Ihre Forschung gewährt haben. Und wir wünschen Ihnen für die weitere Forschungstätigkeit alles Gute.
Ganz herzlichen Dank.
Die Studie hat Nina Jansen mit Jasmin Dekristan verfasst. Der Titel: Aktive und passive Störungen von SchülerInnen während des gemeinsamen Unterrichtsgesprächs in der Grundschule. Erschienen ist die Studie im April 2025 in der Zeitschrift Unterrichtswissenschaft. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes. Hören Sie gerne auch in unsere andere Podcast-Reihe Fachdidaktik für die Praxis rein. Es verabschieden sich
Johanna Gesang
und Oliver Geister. Auf Wiederhören!